ich verstehe mich als Clown auch so ein bisschen, dass als Clown muss man ja auch auf normale Ansprache reagieren können, finde ich. Und ich sehe mich als Clown sozusagen als Bediener eines Mischpults. Ich bin zu keinem Moment nur Clown oder nur Mensch. Ich bin auch mal Musiker. Ich bin mal auch nur Seelsorger dann für die Eltern zum Beispiel. Oder das sind so verschiedene Komponenten in mir und die regle ich wie an einem Mischpult dann so wie es gerade die Situation erfordert, hoch oder runter. So verstehe ich mich als Clown. Und deswegen denke ich, bin ich trotzdem Dr. Mettwurst, auch wenn ich jetzt den Clown dann für so ein ernsthaftes Gespräch runterreguliere und der Mensch oder der Fachmann hochreguliert wird in dem Moment. Also deswegen sag gerne Dr. Mettwurst oder du darfst auch Würstchen sagen, ist ja klar. Ne?
Hallo, hier ist der Kinderanästhesie-Talk-Podcast mit Armin und Gordon und heute haben wir eine besondere Folge für euch vorbereitet. Es ist ein Interview und wir haben einen ganz besonderen Experten an Land ziehen können und ihr seid bestimmt alle aufgeregt und das ist bestimmt der Grund, warum ihr eigentlich den Kinderanästhesie-Talk-Podcast hört und niemand anderes ist hier neben Gordon. Hallo Gordon.
Hallo Armin.
Begrüßt bitte mit mir mit kräftigem Applaus Dr. Mettwurst. Hallo Dr. Mettwurst.
Oh, danke, nicht so viel.
Wir kennen uns ja schon ein bisschen länger, ich darf ja Würstchen sagen.
Genau, wollte ich dir gerade nochmal dich dran erinnern.
Ja. Genau. Ja, geht's dir gut?
Ich kann nicht genug klagen, danke der Nachfrage, ja.
Schön, dass du dabei bist und unser erster Interviewpartner für unsere Podcast-Reihe bist.
Ja!
Ja, ich freue mich jetzt schon. Ja, wir haben ja auch schon im Vorfeld gerade darüber gesprochen, dass du Dr. Mettwurst bist. Und da wäre meine erste Frage gleich, wie verstehst du dich in dieser Rolle?
Also als Clown läuft man ja über Stationen, begegnet Menschen, die dann vielleicht auch mal was Ernsthaftes einen fragen wollen. Oder ich bin die ganze Zeit als Clown unterwegs, aber die Anforderungen an mich sind ja nicht den ganzen Tag über auf die Kacke zu hauen und Witze zu reißen, sondern die Arbeit besteht aus vielen Komponenten. Manchmal mache ich Musik, dann verstehe ich mich als Musiker. Manchmal bin ich auch nur für die Eltern da, dann verstehe ich mich mehr so als Seelsorger. Oder manchmal bin ich auch der Kumpel von den Kindern, dann bin ich halt mehr der Mensch und so weiter. Und Person verstehe ich so mit den ganzen verschiedenen Komponenten, die ich wie an einem Muskel, wie an einem Mischpult regulieren kann. Wenn mal die Situation ist, dass ich 100% Clown sein soll, dann wird der Clown hochreguliert und alle anderen Komponenten runter. Aber auf einmal fragt mich eine Schwester von nebenan, sag mal, wie lange seid ihr noch in dem Zimmer? Dann muss ich den Clown mal ein bisschen runterregulieren und gebe als normaler Mensch die Information, die sie braucht, halt und reißt dann nicht irgendwelche Witze. Und so reguliere ich das immer. So verstehe ich meine Anwesenheit hier im Klinikum.
Ja, das gibt einen schönen Eindruck von dem, was du machst. Mich würde mal interessieren, Herr Dr. Mettwurst, wie kommt man dazu, Klinikclown zu werden?
Ja, also ich denke, so viele Klinikclowns, wie es gibt, so viele Geschichten gibt es, wie die dazu gekommen sind, einer zu werden. Ich bin so geworden, dass ich schon, bevor ich Klinikclown war, als Zauberer, Jongleur, Einradclown gearbeitet habe, schon 20 Jahre. Und ich habe mir öfter gedacht, Mensch, das ist ja toll, Leute zum Lachen zu bringen, aber es hat mir irgendwie nicht genügt. Ich wollte diese Fähigkeit sozusagen in den Dienst einer wichtigeren Sache noch stellen. Und irgendwie per Zufall habe ich Patch Adams, den Film, gesehen. Der ein oder andere kennt den vielleicht.
Der konnte leider nicht kommen, deshalb bist du eigentlich auch nur zweite Wahl.
Okay, gut, damit kann ich leben. Nee, der kann tatsächlich nicht mehr kommen, der wollte ja jetzt, also der Schauspieler zumindest. Genau, und das war, zeigte mir dann irgendwie, dass man also diese Fähigkeiten in den Dienst sozusagen der ja des Krankenhauses stellen konnte. Das hat mich interessiert und ich habe es einfach gemacht. Also ich habe gar keine spezielle Ausbildung dafür. Ich vor 20 Jahren habe ich mir überlegt, wie sowas ablaufen konnte und seitdem ist es ja aber auch hat es sich ich denke mal um Längen verbessert durch all die Erfahrungen, die ich gemacht habe, durch den Austausch, den ich mit anderen Clowns hatte, durch Fortbildungen, die wir besucht haben und durch Seminare und naja, und wie man sich auch persönlich weiterentwickelt.
Mhm. Also bist du hauptberuflich Künstler?
Ich bin ausschließlich Künstler, genau. Mhm.
Hast du denn ein besonderes pädagogisches Konzept für die Vorbereitung als Klinik-Clown? Also hast du eine besondere Ausbildung gemacht oder ist das, du hast ja gerade schon gesagt, dass das vieles entstanden ist aus, aus Erfahrung auch und wie bereitest du dich vor als Klinik-Clown?
Ja, also ich denke mal hier jetzt für diesen Talk ist ja wichtig diese Komponente Klinik-Clown im OP, in der OP-Vorbereitung.
Ja, ganz genau.
Das ist ja nochmal was anderes, als wenn ich jetzt über Station gehe. Das ist ja näher an dem Clown, der auf der Straße seine Auftritte macht. Aber die Zielsetzung im OP ist ja eine andere und in der OP-Vorbereitung. Und da haben wir uns tatsächlich ganz gezielt schulen lassen dafür. Wir sind zu israelischen Kollegen geflogen und haben, die das schon seit Jahren machen, diese Begleitung im OP, in den OP, und haben uns von denen das sozusagen schulen lassen, wie wir da im Einzelnen vorgehen. Was jetzt Ausbildung sonst angeht, ist bei mir zufällig der Fall, dass ich A, Krankengymnast bin und B, Grund- und Hauptschullehrer. Was mir beides hier für diese Arbeit natürlich super zuarbeitet.
Mhm. Ja, fällt mir auch eine Anekdote aus meinem Leben ein. Damals bin ich ja oft mit Fahrgelegenheit gefahren und in Hannover habe ich mal zwei Menschen eingesammelt, die gesagt haben, ja, die waren gerade auf der Clownschule und ich fragte dann, ob sie Spaß machen. Und ja, genau. Also es gibt eine Clownschule auch, ne?
Genau, es gibt eine Clownschule, aber es gibt keine Klinik-Clowns-Ausbildung. Alle Clowns, die Klinik-Clowns, die man trifft, das sind alles keine, also es gibt keinen Ausbildungsberuf Klinik-Clown. Die haben auf einer Schule vielleicht Clown gelernt, da gibt es sogar eine staatliche Anerkennung für. Und man kann Fortbildungen machen als Klinik-Clown, aber also eine Ausbildung gibt es nicht. Und da sind jetzt verschiedene Leute dabei, zu gucken, was wäre wichtig für so eine Ausbildung, was sollte die beinhalten. Da ist hier Eckart von Hirschhausen mit seinem Verein, die sind da jetzt dabei und also und es gibt dann noch so einen Dachverband, die Roten Nasen, die sind auch dabei zu gucken, was muss wirklich eine Clowns-Ausbildung beinhalten. Halt. Ja, und ich denke, da wäre so eine Schulung, nach der du jetzt gefragt hast, auch eine spezielle pädagogische Schulung oder im Bereich des OPs natürlich auch eine Gesprächsführungsschule, sowas, das wäre wichtig, dass man eben nicht den Fehler macht und zu dem Kind sagt, das tut gar nicht weh. Ja, also und okay. Prompt ist das Bild von in dem Kind da Schmerzen. Mhm. So, ja.
Mhm. Harald, hast du ein bestimmtes Konzept, das du verfolgst, wenn du mit Kindern perioperativ interagierst?
Also ich verstehe meine Aufgabe da, hat mehrere Komponenten. Einmal Ruhe in die Situation zu bringen, weil natürlich alle aufgeregt sind. Manchmal die Eltern mehr oder also das begleitende Elternteil mehr als die Kinder. Ruhe. Dann ist es, je nach Situation, wie schnell die Kinder dann tatsächlich in den OP kommen, Zeitüberbrückung, das ist Ablenkung, dass dann in den Köpfen das nicht rumgeht, oh, gleich muss ich in den OP, gleich, was passiert da mit mir und so weiter.
Das stimmt sehr effektiv.
Andererseits stehe ich aber auch, wenn ich dann den Clown runterreguliere und den Spezialisten hochreguliere, ernsthaft für Fragen zur Verfügung, wie das denn ablaufen wird, wie das genaue Prozedere ist, fragen denn die Eltern mal nach, Kinder auch und so weiter. Das kommt dazu und wenn es dann in den OP geht, Da ist meistens der Moment, der für die Kinder tatsächlich meiner Beobachtung nach am schwierigsten ist, wenn sie gepiekst werden, für den Zugang zu legen. Da ist jetzt für mich tatsächlich die Frage, ist in dem Moment Ablenkung angesagt? Meistens ja, manchmal, es gibt aber auch Kinder, die wollen das sehen halt, dann muss ich sie darin unterstützen.
Ich erkenne vieles wieder, was du gerade berichtet hast, weil wir haben ja auch oft schon zusammengearbeitet und sehe da diese Elemente, die du sagst.
Ja.
Dann machst du auch Clown-Rollenspiele?
Also die machen wir mehr, wenn wir auf Station sind, wenn wir dann zu zweit unterwegs sind, halt, dass wir. Aber ich lade die Kinder dazu ein, mit mir zu spielen. Also insofern es ist auch ein Rollenspiel, dass ich sage, ich bin Spezialist, ich bin der Chef und dass ich überhaupt spiele, als wäre ich ein Arzt sozusagen. Mein Kostüm, ihr seht das nicht, aber ist orientiert an einem Arztkittel und mein Name, Dr. Metwurst, das gehört schon zu einem Konzept auch ganz gezielt, dass ich eben klar erkennbar bin als Mitarbeiter des Krankenhauses und dass ich aber einer bin, von dem wirklich nichts Böses ausgeht. Mhm. Halt.
Ich glaube, da sind die Kinder auch dankbar für. Und du hast ein ganz großes Stethoskop, ein ganz langes.
Ja.
Ein langes Arztdings.
Da muss ich die leider verbessern. Wenn die so lang sind, dann nennt man die nicht mehr Stethoskop, sondern ein Horoskop, weil man nicht mehr so genau hört. Da muss man halt sehr viel rein interpretieren.
Ach, ja. Nee, das weißt du nicht.
Und kommt mir sehr
Dummerchen. Nein, das kann man ja nicht wissen. Und das ist auch mir jetzt sehr zu Pass gekommen unter Corona, weil man ja da zwei Meter Abstand halten muss. Also das Horoskop ist 3,5 Meter lang. Ich muss mir jetzt nur halt die Arme noch wachsen lassen.
Bei uns in der Straße gibt es ein Studio, die haben sich darauf spezialisiert, also falls du einen Kontakt brauchst. Aber meine Frage, bindest du die Eltern mit ein?
Ja, ich binde die Eltern ein. Ich mache mir die Eltern einerseits nutzbar, um den Kontakt zum Kind zu kriegen. Wenn die Kinder besonders ängstlich sind oder sowas, gucken die, wie ihre Eltern mit mir umgehen und wenn die Eltern das gut machen, und das ist meistens so, weil die Eltern im OP-Bereich, also in diesem Tages-OP-Bereich, sehr dankbar sind, dass es mich gibt halt, und da arbeiten die mir sehr gerne zu, halt, ja, guck mal, wer ist denn da, was macht er denn Komisches und so, und dafür mache ich mir die nutzbar, und andererseits sollen die Eltern, die stehen auch unter Strom, da, und zwar ganz gehörig, die sollen auch mal lachen halt. Insofern gucke ich, dass ein Witzniveau sozusagen, dass das nicht nur auf Kleinkinderebene ist, sondern dass da auch mal ein Witz für Erwachsene mit eingestreut wird. Und ich denke, die Eltern sehen schnell, wie ich auf das Kind wirke, und können sich dann zurückziehen und ich denke, beobachten und sehen ihr Kind, wie glücklich das im Idealfall ist. Also das wirkt, ich denke, stark beruhigend auf die Eltern.
Mhm. Ja, also es ist ja wie so häufig, dass ein Kind, man sagt ja bei den Kindern, es ist mal so, dass das sind immer zwei Patienten, ne? Die Kinder und die Eltern dann, ne? Und das siehst du auch so anscheinend.
Ganz unbedingt. Und also auch, ich habe ja engen Kontakt auch zu den Schwesternpersonal da. Und da ist das eben häufig so, dass deren Wahrnehmung auch ist, dass Eltern die Kinder auch mal, wenn die Kinder eigentlich ruhig sind, dass die halt von der Aufregung der Eltern angesteckt werden. So. Mhm. Und ja. Das ist eben auch ein Ansatzpunkt von meiner Anwesenheit. Wie gesagt, Kinder und Eltern beruhigen.
Das ist so schön, dass du das sagst, weil genau das haben wir auch in unserer Hauptfolge besprochen, dass es eben wichtig ist, die Eltern auch zu beruhigen und gut vorzubereiten. Und das sind so Schwingungen, die ja übereinander, also die übergehen. Ne? Das ist tatsächlich so.
Denke ich unbedingt. Hm?
Ja, das ist gesunder Menschenverstand. Ne? Da braucht man keine Studie für.
Ja, ist offensichtlich.
Ist genau. Auch menschlich eigentlich auch. Ne? Genau. Siehst du eigentlich, also kommen jetzt mal so ein bisschen so zur Anästhesie vielleicht. Das ist ja sozusagen unser Metier oder unsere Domäne.
Ja.
Siehst du eigentlich, so als Außenstehender, sage ich jetzt mal, ein ganz Außenstehender bist du ja nicht, aber siehst du Unterschiede in der Einleitung bei Anästhesisten? Also merkst du da so, manche sind begabter, manche sind weniger begabt?
Also,
das ist vielleicht eine gemeine Frage, aber trotzdem, ja. Einfach vielleicht kannst du ja so ganz wertungsfrei einfach mal sagen.
Ich sehe Unterschiede. Meine Hoffnung war, dass wir irgendwie ein festeres Team wären hier. Aber als Universitätsklinikum ist das halt nicht so. Es kommen hier sehr viele unterschiedliche Anästhesisten her und die gehen auch unterschiedlich ran, obwohl ist ja klar, manche Sachen machen alle gleich und so. Ich denke, also worauf Anästhesisten vorbereitet werden müssen, ist die Sprache, die sie benutzen. Das fällt mir so oft auf, dass sie meinen es natürlich nur gut und sagen, das tut nicht weh. Und das ist, man kennt ja dieses Beispiel, stell dir mal keinen rosa Elefanten vor.
Ja, witzig, ja, rosa Elefanten gesagt. Das ist echt witzig, dass du das gerade sagst, weil ich habe das in der Folge auch gesagt. Ist ja verrückt.
Ah.
Es gibt nur dieses Beispiel.
Das ist ja verrückt. Ja, und das ist halt so, man kann sich etwas nicht vorstellen.
Ja.
Und sobald man das sagt, dann ist es da. Und ja. Genau. Und das beobachte ich öfter oder also höre ich öfter bei Anästhesisten auch, dass die das sagen, in dem wirklichen tief empfundenen Wunsch, dem Kind die Angst zu nehmen, aber sie machen das Gegenteil damit. Mhm. Und also sowas zum Beispiel. Aber das kommt wirklich selten vor. Im Grunde ist mir aufgefallen, dass es manchmal gut war, wenn die Kinder schon im Vorbereich den Zugang gelegt kriegen, weil dann die Situation für die Kinder entspannter ist dort. Das fand ich gut, aber das ist vielleicht auch nicht immer praktikabel, weil ja die Instrumente auch in der Nähe sein müssen oder keine Ahnung. Manchmal, aber das fällt mir sehr auf, dass die Anästhesisten eigentlich sehr gut sind, auch zu improvisieren. Gut, okay, das geht jetzt nicht mit dem Zugang. Ich mache jetzt die Einleitung oder wie sich das nennt, die Fachterminologie kenne ich leider nicht so, mit der Maske halt. Und da ist jetzt eine Anästhesistin dabei, die hat Duftstoffe für die Maske besorgt und so. Okay. Kommt auch manchmal, wenn es gut eingeführt wird, kommt das sehr gut an. Mhm. Also es gibt Unterschiede und diese Einleitung direkt, die muss ich noch, denke ich mal, auch zwischen uns zwischen mir als Clown und dem medizinischen Personal, die muss ich noch besser zurechtruckeln. Also wer ist tatsächlich bei dem Kind? Das war bisher ja immer der Anästhesist, der eine Verbindung zu dem Kind aufgebaut hat. Die will ich nicht stören. Muss man halt gucken, wie, also vielleicht müssen wir da auch mal gucken, dass wir so ein kleines Gespräch vorher führen oder so. Ja, und ansonsten, wie gesagt, halte ich die alle für sehr fähig, die ich kennengelernt habe. Mhm.
Was ist deiner Meinung nach eine gute Einleitung? Also wann würdest du sagen, oh, das war jetzt richtig toll?
Also Ruhe ist mein Stichwort. Ruhe in diese Situation reinzubringen. Ich glaube, wenn das alles im OP stattfindet, das ist sehr, sehr viel Neues, was auf das Kind zukommt. Die ganzen Sachen, die sie da sieht, dann die ganzen Aktionen, die vorgenommen werden müssen, das Rüberklettern auf die Liege, das entsprechende Platzieren, dann kriegt es diese EKG-Dinger, dann kriegt es die Sauerstoffsättigung und es ist super viel, was auf das Kind in dem Moment zukommt. Und ich glaube, es wär gut, wenn man das entspannen könnte. Und es ist entzerrt, wenn der Zugang draußen gelegt wird. Und es ist entzerrt, ja, also wenn vielleicht zum Beispiel diese Maske, wenn ich da draußen auch eine hätte und mit den Kindern mit der Maske spiele, das ist mir die Tage gekommen, die Idee, dass das vielleicht ganz gut wäre, dass diese ganzen medizinischen Sachen, die sie dann im OP plötzlich kennenlernen, wenn wir die draußen schon kennenlernen würden und damit spielen als Clown halt.
Also eine bessere Vorbereitung quasi, ne?
Ja, genau.
Ja. Und lernen am Modell auch, ne? Dass du da vielleicht die Maske einem Stofftier oder Kuscheltier, was du mitgebracht hast, draufhältst.
Genau, das merke ich, viele Anästhesisten machen das im OP-Saal selbst. Das finde ich super. Ich glaube, es wäre noch besser, wenn man das draußen auch noch machen könnte.
Vor das Angst, wo richtig hoch ist.
Schon wo alles auf, ja. Genau.
Ja, spannend. Das ist ja ein guter Hinweis. Also da nehme ich auch bestimmt was mit für meine Zukunft.
Ja.
Also aus meiner Sicht übrigens, also ich hätte mit dir auch eine richtig tolle Einleitung gehabt letztes Jahr. Das war so in der Weihnachtszeit, wo wir dann dieses eine Feliz Navidad-Lied gesungen haben und das Kind ist echt mit dem letzten Akkord eingeschlafen. Das war so toll und das hat so harmonisch alles funktioniert.
Ja.
Das war richtig gut. Also das macht mir dann auch sehr viel Spaß, muss ich sagen. Also
ja, genau. Also was ich auch merke ist, dass die Ärzte, also die Anästhesisten, dass die eine Zeit brauchen, mich kennenzulernen halt und dass sie sehen und das muss ich einfach noch mehr ausstrahlen, dass von mir nichts Böses ausgeht. Auch ich veräpple niemanden, ich verarsche niemanden. Ich habe immer nur eine gute Stimmung im Hinterkopf und es gibt aber auch viele Anästhesisten, die dann mitspielen, so wie du das ja auch gemacht hast. Mhm. Ne?
Ja, das ich kann verstehen, was du meintest gerade, dass manche vielleicht so skeptisch sind dir gegenüber und dass sie denken, dass sie jetzt als Anästhesisten verarscht werden.
Ja.
Darf man das sagen?
Ja. Wir haben es jetzt beide gesagt.
Jetzt haben wir es gesagt. Aber ich glaube, das ist genau der Punkt, dass du es eben nicht machst und dadurch, wir begegnen uns auf Augenhöhe, aber auf unterschiedlichen Ebenen sozusagen, also im Sinne von, ja, also Spaßebenen oder wie auch immer, ne?
Ja.
Das ist, die Rollen sind irgendwie doch klar definiert, aber jeder hat seinen gleichen Stellenwert, so finde ich. Und das ist, und wenn das klar ist, dann ist das wirklich für mich ein sehr dankbares Tool, ne? Ja, da fällt mir auch gerade ein, dass du am Anfang gesagt hast, dass du Zauberer warst und doch das habe ich ja in der Hauptfolge erwähnt, dass ich auch Zauberei gemacht habe und dass mich das auch alles daran ändert.
Es ist alles eine Show, ne? Es ist eine Show, die wir den Kindern abliefern, oder?
Ja, unbedingt. Also klar, wir sind im Fokus des Kindes und da wollen wir ja auch sein, damit der Fokus eben nicht auf die Schmerzen geht und das ist Show, ne?
Ja.
Den Fokus auf uns ziehen.
Hm? Dann, das passt ja gut zum Podcast, was sind denn so die 3 Lieblingsgeräusche, die Kinder am liebsten zur Ablenkung bekommen?
Also, wie eben gerade erwähnt, ich zauber ja dann mal ein bisschen, aber das muss man natürlich auch hören. Hokus pokus, Fidipups.
Ah.
Oh. Ja, aber ich muss ehrlich sagen, so ein Geräusch zur Irritation ist immer ganz gut, wenn es irgendwo quietscht und man nicht sieht, wo das herkommt. Aber was am besten ist, was am besten immer kommt, das ist der Pup, ne? Und ich habe hier so ein elektrisches Gerät, das kann man wirklich auch gut einsetzen, dass die Kinder dann mal pupen können und dass es so aussieht, als würde der Arzt, der gerade reinkommt, pupen. Und das also
ist schon ein paar Mal passiert.
Ist schon ein paar Mal passiert und es ist wirklich sehr lustig zu gucken, wie die ganzen Menschen damit umgehen. Und das ist eine Einladung zum Spiel und das Spiel trägt Leichtigkeit in diese schwere Situation. Also
ja. Pupsen geht immer.
Pupsen geht immer, genau.
Ja, weiß ich auch sehr zu schätzen, dieses Gerät. Ja, super spannend.
Ja, lass uns doch nochmal darüber sprechen, wie ihr Clowns euch organisiert. Armin hat mir erzählt im Vorfeld, dass du auf einem Clown-Kongress warst. Das fand ich ja super spannend. Ich wusste ja gar nicht, dass es sowas gibt.
Ja, das war nicht nur irgendein Kongress, das war ein Weltkongress von Klinik Clowns in Den Haag.
Kamen die alle mit Verkleidung oder ohne?
Ich glaube, das hätte man nicht ausgehalten, wenn die alle in Verkleidung gekommen wären. Das waren 350 Clowns.
Und ich wette, die sind dann alle aus einem VW Käfer ausgestiegen.
Und das war super spannend, weil also im Prinzip ist die Arbeit ja klar als Clown im Krankenhaus und so, aber es macht sich doch jeder auf eine gewisse Art und Weise anders und das ist so spannend zu gucken, wie die Kollegen das machen und wie das in anderen Ländern ist. Die Finanzierung zum Beispiel, wir in Deutschland sind ja absolut spendenfinanziert,
ja, aber
ich habe eine Züricher Kollegin kennengelernt, die wird von einem Krankenhaus bezahlt, also auch spannend, die Einsatzgebiete, was Clowns so ausprobieren. Ich habe ja gesagt, wir sind durch Israel auf die Idee gekommen, in den OP zu gehen und die sind da sehr, sehr weit und haben alles schon mit Studien begleitet. Die sind da irgendwie ein bisschen intensiver an die Universitäre da angegliedert. Die haben Clowns, setzen die ein im Kinderwunschzentrum und die haben mit einer Studie nachgewiesen, dass das besser funktioniert, wenn Clowns in dem Umfeld tätig sind. Die haben Clowns, setzen die ein, zur Begleitung bei Untersuchungen von jungen Mädchen, die eventuell missbraucht worden sind. Also es ist unglaublich, wo Clowns eingesetzt werden und wo man von alleine vielleicht gar nicht drauf kommen würde. Und für sowas ist dieser Austausch einfach klasse. Und da haben wir eine Technik kennengelernt aus der Hypnose. Ich muss die erst nochmal selbst genau ausprobieren, dann stelle ich euch die mal vor. Das ist ein magischer Handschuh, den man den Kindern anzieht. Und die Wirkung, das ist Autosuggestion, die Wirkung ist aber die, dass die Kinder keine Schmerzen empfinden beim Pieksen. Und das hat die Frau da in dem Seminar, hat das uns vorgemacht. Und mit einer wildfremden Teilnehmerin. Und das hat funktioniert. Also und sie setzt das eben in der Klinik ein. Und das ist hat spannend, dort, ja. Und das ist eine Hypnosetechnik und da bin ich sehr gespannt drauf. Ich halte dich auf dem Laufenden.
Ja, aber kannst du gerne an mir ausprobieren auch mal.
Ja, klar. Und für sowas ist das einfach genial, diesen einen Austausch zu sein mit Kollegen halt.
Ja, das klingt fantastisch, wirklich. Das hört sich toll an. Also wir sind ja im Krankenhaus so wissenschaftsorientiert und fokussiert auf Narkose, auf Operationen, auf Medizin geben. Aber unterm Strich hilft hier dem Kind ja am ehesten die Menschlichkeit, die Ablenkung, der Humor, um das über sich ergehen zu lassen. Und unter dem Aspekt sind Clowns ja eigentlich überhaupt gar nicht mehr wegzudenken aus diesem Alltag.
Genau, und anfangs hatten wir den Eindruck, dass sozusagen die Menschlichkeit oder der Humor mit uns outgesourced ist, sozusagen. Aber es ist eben das Gegenteil der Fall. Wo wir auftauchen, mobilisieren wir ja den Humor auch in den Schwestern, in den Ärzten, in den Putzfrauen, in den Besuchern und insofern ist das so, genau.
Also kann ich gut, klar, über wo ein Clown ist, das ist mal gute Laune, ne? Ich sehe dich ja auch manchmal mit deinem Wagen vorbeifahren und Seifenblasen machen, da denke ich mir, ach wie schön, Dr. Mettwurst ist wieder unterwegs, genau. Das macht aber auch, da hat man gleich ein Lächeln auf den Lippen und das ist doch dann viel schöner auch so zu arbeiten, ne?
Ich denke auch. Und dieses Lächeln, das tragen die Schwestern dann auch in das Zimmer rein, damit hat man auch eine Fernwirkung sozusagen. Ja,
kann ich absolut nachvollziehen. Also ich finde es echt toll, was ihr macht. Gordon hat ja schon angedeutet, wir wollen ja unsere Spendenüberschüsse auch spenden. Oh, Gordon möchte sich gerne für ein Hospiz einsetzen, das er in Berlin kennt.
Ja, genau.
Und ich möchte gerne euer Projekt auch fördern dann. Also wenn unser Podcast sozusagen Überschüsse generiert, ne, Gewinn in Anführungsstrichen, wir haben ja laufende Kosten, dann würden wir die Spenden dann euch zukommen.
Ach toll,
toll. Ich stehe voll dahinter, also ich finde das echt toll. Also ich bin echt immer noch baff, dass du von den rosa Elefanten gesprochen hast, weil ich die wirklich eins zu eins so
Folgen vorher.
Ja, in der Folge erwähnt habe, auch genau vom rosa Elefanten und von nichts anderem, ja, und das ist echt skurril. Aber sagt ja, dass wir vielleicht gut zusammenpassen.
Ja, dass wir in der gleichen Materie sind und wir von anderen Seiten wohl kommen, aber dass
die gleichen Ideen haben, ne?
Ja, genau. Hm?
Ja. Vielen Dank, Dr. Mettwurst.
Ja, kannst du euch Würstchen sagen.
Ja, Würstchen, ja, genau. Wir können auch mal kurz ein bisschen auflösen. Im wirklichen Leben heißt du Harald Roos.
Ja, ne? Das ist korrekt, genau. Ist
ein ganz normaler Familienvater, wenn du deine Maske ablegst. Aber auf jeden Fall ein sehr netter Kollege. Vielen, vielen Dank für das Interview.
Bitte gerne.
Ich hoffe, wir werden noch viel miteinander arbeiten.
Ja, das denke ich und hoffe ich auch, ja.
Ja, Harald, auch von meiner Seite vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dich mit uns zusammenzusetzen, auch wenn ich jetzt nur virtuell dazugeschaltet war. Es war ein cooles Gespräch, spannende Aspekte haben wir besprochen und ich habe heute so einiges von dir gelernt.
An dich auch Dankeschön für deine Fragen und überhaupt für das Interesse. Und ich möchte mich bei euch beiden bedanken für die Möglichkeit, unsere Arbeit hier vorzustellen in so einem wichtigen Presseorgan. Was ist jetzt vielleicht, es kann ja wachsen, ne?
Ja, aber es wird wachsen. Mit diesem Interview wird es garantiert wachsen.
Ja, okay, toll.
Okay, an dieser Stelle bleibt uns nichts anderes mehr zu sagen als auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Ja, genau, auf Wiedersehen. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, prospero año y felicidad.